Das Krankenhaus der Zukunft. Der KMA-Podcast mit Dr. Tobias Krick.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Das Krankenhaus der Zukunft, dem KMA-Podcast. Mein Name ist Tobias Krick und heute sprechen wir mit Wirtschaftsprüferin Julia Kaub. Mit ihr wollen wir uns anschauen, wie gut die Kliniken auf die Berichterstattung im Bereich Nachhaltigkeit vorbereitet sind und wie unerfüllte Berichtspflichten geahndet werden. Liebe Julia, schön, dass du da bist. Was verbindet dich genau mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Versorgung und Berichterstattung? Warum bist du genau die richtige Person, um mit uns darüber zu sprechen?
Ja, Tobias, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, dem können wir uns nicht mehr entziehen. Ich glaube, wir sind alle in der Verantwortung, uns um Nachhaltigkeit zu kümmern, für unser Handeln heute, aber auch für unser Handeln in der Zukunft. Und ja, ich bin Wirtschaftsprüferin, du hast es gesagt. Und damit interessiert mich natürlich die nicht finanzielle Berichterstattung. Denn die ist ja jetzt, ich sag mal, wird jetzt erstmals relevant neben der finanziellen Berichterstattung. Und diese beiden Berichterstattungen irgendwo auszutarieren und natürlich jetzt erstmal die nicht finanzielle Berichterstattung auch einzuführen, das ist ein Thema, was mich seit 2 Jahren interessiert. Aber nicht nur eben die nicht finanzielle Berichterstattung jetzt eben in der Einführung, sondern natürlich auch das ganze Thema um die Nachhaltigkeit oder wenn wir es im Englischen sagen, dann geht es ja oft um ESG-Themen, das natürlich auch in der Gänze, wie können wir das verankern und was müssen wir noch tun oder was müssen auch die Unternehmen entsprechend noch tun.
Okay, also ich glaube, die müssen ziemlich viel tun. Darüber werden wir heute sprechen. Vielleicht fangen wir doch erstmal bei den Grundlagen an. Wir wollen ja alle einmal abholen beim Thema Nachhaltigkeit und deshalb würde ich dich jetzt einmal als allererstes bitten, dieses Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für uns zu definieren, wie das rechtlich verankert ist, wie generell so die ganze Thematik betrachtet wird und vor allem für welche Unternehmen das überhaupt relevant ist. Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
Ja, also sogenannte CSRD, das ist ja eine Abkürzung, steht für Corporate Sustainability Reporting Directive. Die ist im EU-Parlament bereits im Jahr 2022, im November 2022 verabschiedet worden. Und sie wird jetzt eben in nationales Recht umgesetzt. Und in Deutschland liegt der aktuellen Referentenentwurf vor. Also wir warten noch auf die ganz finale Umsetzung. Aber wir wissen eben schon zu einem Großteil, was in dieser CSRD dann eben drinstehen wird und auch wer verpflichtet sein wird. Und ich denke, dass diese nicht finanziellen Berichterstattung eben auch die Unternehmensberichterstattung insgesamt oder tiefgreifend verändern wird. Und wenn man sich jetzt fragt, wer ist verpflichtet, dann ist das gestaffelt. Also in 2024 sind schon alle kapitalmarktorientierten Unternehmen verpflichtet. Und es wird eben eine neue Pflicht geben ab 2025, dass eben auch nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtet werden, nach dieser sogenannten CSRD, jetzt bleiben wir bei der Abkürzung, ja, Bericht zu erstatten. Und da gelten dann eben besondere Größenkriterien. Das gilt, so wie wir das im Handelsgesetzbuch öfters haben, 2 von 3. Entweder Bilanzsumme größer als 25 Millionen Euro oder die Nettoumsatzerlöse größer 50 Millionen Euro. Und drittes Kriterium sind die Mitarbeitenden größer 250. Und wenn 2 von diesen 3 Kriterien erfüllt sind, dann ist erstmal eine Betroffenheit gegeben. Und wir gehen davon aus, dass es so in der EU ungefähr 50.000 Unternehmen treffen wird und in Deutschland 15.000.
Okay.
Und es gibt noch dann auch vielleicht für die Gesundheitswirtschaft sehr, sehr relevant, auch noch sogenannte mittelbare Verpflichtungen. Das heißt also, wenn man zum Beispiel ein Universitätsklinikergesetz hat oder man hat eine Satzung, in der drinsteht, dass ein Unternehmen wie eine große Kapitalgesellschaft zu bilanzieren hat, dann ist da eine mittelbare Verpflichtung gegeben. Das heißt also nicht nur das Gesetz prüfen, ob man verpflichtet oder betroffen ist, sondern eben auch noch Satzungen oder auch andere weitere Gesetze, vielleicht mal Landeshaushaltsordnung, Bundeshaushaltsordnung, da nochmal reinzugucken und zu schauen, ob da nicht vielleicht sich auf dem zweiten Weg noch eine Betroffenheit ergibt.
Sehr gut, danke dir erstmal für die Einordnung. Wenn wir jetzt auf den Klinikmarkt schauen und die einzelnen Kliniken in Deutschland betrachten, dann wird das ja wahrscheinlich bedeuten, dass viele bzw. alle Bericht erstatten müssen, richtig?
Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Ich glaube nicht alle, aber sehr, sehr viele. Wir haben natürlich einige eben auch kapitalmarktorientierte Unternehmen, auch im Krankenhausbereich ja in Deutschland, die sind verpflichtet jetzt schon in 2024. Und ich glaube, man kann das sagen, in 2025 wird der Großteil der Krankenhäuser eben nach CSRD Bericht erstatten müssen.
Okay, ich denke, das ist wahrscheinlich für alle, die hier zuhören, relevant. Die Frage, die wir uns jetzt natürlich noch stellen, was genau steht denn da eigentlich drin in dieser CSRD? Also im Sinne von, was muss denn da berichtet werden? Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, jetzt in zwei Sätzen zusammenzufassen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn man mal so die großen Themen nennen kann,
ja,
was steht da so drin?
Ja, also die Unternehmen werden eben aufgefordert, zu ihren Nachhaltigkeitszielen zu berichten, also eben auch entsprechend zu veröffentlichen, auch die Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat in dem Themenbereich darzustellen und vor allen Dingen die wichtigsten und bedeutsamsten positiven und negativen Auswirkungen ihres Handels, ihres unternehmerischen Handels und die Wirkungen entsprechend darzustellen und auch Stellung zu nehmen zu noch nicht bilanzierten immateriellen Ressourcen. Ja, also das sind die wesentlichen Punkte. Und eine ganz bedeutende Rolle spielt eben dann diese sogenannte doppelte Wesentlichkeit, über diese doppelte Wesentlichkeit dann zu kommen, eben zu sagen, was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich. Und da gibt es dann Rahmenkonzepte, diese sogenannten ESRS, die hier dann nochmal...
Was bedeutet das?
Ja, die ESRS sind die European Sustainability Reporting Standards.
Okay.
Das sind insgesamt 12 Stück, die stehen fest. Das sind sogenannte sektoragnostische Angaben, heißt also, es wird später auch sektorspezifische Angaben geben in 2026, dann auch für Healthcare, für Public Sector nochmal spezifische Standards. Aber jetzt stehen erstmal 12 allgemeine Standards. Davon sind es 2 Standards, die nennt man so Cross-Cutting-Standards, es ist viel Englisch dabei. Yeah. Wo zum Beispiel drin steht, wie gehe ich bei so einer Wesentlichkeitsanalyse um und wie dokumentiere ich die dann auch. Und dann haben wir nachher themenspezifische Standards, die sich dann aufteilen in den Umweltaspekt, da haben wir 5. In dem sozialen Aspekt haben wir dann 4. Und in dem Governance-Teil gibt es dann einen Standard. Und diese Standards müssen man sich alle mal durchlesen, durchaus abendfüllendes Programm. Da steht dann eben auch genau drin, welche qualitativen und quantitativen Faktoren dann eben in die Berichterstattung mit einfließen.
Ja.
Und da gibt es ja immer so diese Zahl von ungefähr 700 KPIs, die da so dem Grunde nach wesentlich sein könnten. Heißt aber auch, wenn nicht alles für mich wesentlich ist, ich bin schon in einer Anzahl, die im dreistelligen Bereich ist, über die eben dann Bericht erstattet werden muss, ja.
Ja, okay. Jetzt bist du schon sehr, sehr tief eingestiegen, insbesondere auch in dieses Thema Wesentlichkeit, wenn wir da jetzt schon bei dem Thema sind. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erläutern, was es damit auf sich hat? Also was ist Wesentlichkeit, warum Wesentlichkeit und erklär doch noch mal für uns genauer.
Ja, also der Fokus soll wirklich auch in der Berichterstattung darauf gelegt werden, das zu berichten, was wesentlich ist und das auch wegzulassen, was nicht wesentlich ist.
Und für wen in dem Fall wesentlich? Wer sagt denn, was wesentlich ist?
Ja, also es gibt natürlich auch da wieder ein Rahmenkonzept oder eine Definition, dass ich erstmal 2 Wesentlichkeiten habe. Ja, aus der finanziellen Berichterstattung kennen wir irgendwie so eine Wesentlichkeit und da kann man sagen, das ist wesentlich, weil das eben in der Bilanz oder in der G&V wesentlich ist. Und hier haben wir eine andere Art der Wesentlichkeit, diese sogenannte doppelte Wesentlichkeit. Und da haben wir einmal die finanzielle Wesentlichkeit, auf Englisch Outside-In-Perspektive, die eben die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, auf die finanzielle Lage eines Unternehmens betrachtet. Und wir haben diese sogenannte Impact-Materiality-Wesentlichkeit, die bewertet die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt und auf die Gesellschaft. Das sind also die 2 Aspekte. Und es ist eben so, bin ich mit einem Aspekt wesentlich, bin ich insgesamt wesentlich. Also das ist nicht verknüpft mit uns, sondern es reicht da quasi oder, ja. Diese beiden Perspektiven müssen eben betrachtet werden. Und dann habe ich natürlich jetzt ein Stück weit ermessen zu sagen, wann ist etwas wesentlich, wann ist etwas nicht wesentlich. Und da orientiert man sich eigentlich immer an den Kriterien, die man auch aus dem Risikomanagement kennt, die man auch aus dem Compliance-Management kennt, dass man eben sagt, ich habe irgendwo eine Eintrittswahrscheinlichkeit, ich habe eine Schadenshöhe oder ein Ausmaß. Und so kann man dann eben anhand von Schemata, die auch definiert sind und an denen man sich dann eben auch, oder an Leitlinien, an denen man sich eben auch festhalten kann, definiert man dann eben, man ist in einzelnen Themen wesentlich oder eben auch nicht wesentlich.
Okay.
Vielleicht in der Praxis noch ein bisschen komplexer, aber das mal so als im Großen und Ganzen, ja.
Okay, die Grundkonzepte sind, glaube ich, klar. Dann würde ich jetzt, bevor wir jetzt nochmal auf die Spezifika von Krankenhäusern vielleicht kommen, noch einmal einen Schritt zurück. Warum eigentlich das Ganze? Ja, also der Gesetzgeber hat sich ja damit was gedacht. Ich meine, es liegt eigentlich auf der Hand. Also es geht logischerweise darum, Nachhaltigkeit sichtbar und transparent zu machen und auch die Unternehmen zu verpflichten, darüber Bericht zu erstatten. Gibt es noch weitere Zielstellungen, die sich der Gesetzgeber damit gedacht hat? Also Oder ist es genau das der Punkt?
Ich denke, das ist genau der Punkt, den du nennst, ja. Und einfach zu sagen, wir können uns dem Thema nicht mehr entziehen. Wir müssen darüber irgendwo auch Bericht erstatten. Wir müssen transparent werden und die verschiedenen Stakeholder eben berücksichtigen und dieses Thema abbilden. Und hat jetzt eben eine starke Aufwertung dieser nicht finanziellen oder mit dieser finanziellen nicht mit dieser nicht finanziellen Berichterstattung wird eben eine starke Aufwertung vorgenommen, weil sie eben jetzt, ich sag mal, kann man so sagen, mehr oder weniger die gleiche Bedeutung bekommt wie eben schon die finanzielle Berichterstattung, sprich also wie ein Jahresabschluss und ein Lageberichter.
Okay. Und jetzt, wir haben ja schon über Berichtsanforderungen gesprochen. Gibt es da ganz spezifische Berichtsanforderungen nur für Krankenhäuser? Ist das absehbar? Ist das schon geregelt?
Also im Moment haben wir allgemeine Berichtsanforderungen, weil wir, wie gesagt, wir haben diese CSRD und wir haben die ESRS, die eben aktuell noch, so sagt man es eben, sektoragnostisch sind. Und es gibt jetzt für Krankenhäuser nicht spezifische Ausnahmen. Ja, also wenn ich unter die Berichtspflicht falle, also wenn ich betroffen bin, dann gilt für mich das, wie für ein Industrieunternehmen oder ein Dienstleistungsunternehmen oder produzierendes Gewerbe eben auch. Und man darf natürlich noch unternehmensindividuelle Angaben tätigen. Ja, wenn man sagt, bei uns ist es vielleicht noch besonders, weil wir sind ein Krankenhaus, bestimmte Branche, dann ist natürlich ein Mehr an Informationen immer gewünscht. Und diese sektorspezifischen Angaben, also sprich dann, wo es dann vielleicht noch mal tiefer dann reingeht in den Bereich Gesundheitswirtschaft, die sind aktuell für 2026 erwartet.
Okay, soweit verstanden. Was passiert denn, wenn ich diesen Anforderungen nicht nachkomme? Gibt es irgendwelche Arten von Sanktionen? Gibt es etwas, was dann passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt? Gibt es eine Übergangsfrist?
Ja, also eine Übergangsfrist gibt es nicht, sondern wir haben eben die Startpunkte 1.1.2024 für die Kapitalmarktorientierten und eben den 1.1.2025 dann eben mit dem Berichtsjahr, mit dem gesamten Berichtsjahr für die meisten Krankenhäuser, so kann man sagen. Und dann gibt es eben noch mal eine dritte Stufe, die beginnt dann ab dem Jahr 2026. Also das ist dann eigentlich das späteste Jahr, wo wir dann auch von der Berichtspflicht für die Krankenhäuser dann entsprechend ausgehen können. Und wir haben ja die Unternehmen sind verpflichtet, dass eben auch ein Wirtschaftsprüfer sich diese nicht finanzielle Berichterstattung nicht nur anschaut, sondern auch prüft. Das wird er jetzt, wenn wir mal beispielhaft davon ausgehen, das Unternehmen oder das Krankenhaus ist das erste Mal in 2025 berichtspflichtig, dann ist ja die erste Prüfung, die findet dann im ersten, spätestens im zweiten Quartal 2026 statt. Und dann wird eben der Wirtschaftsprüfer hier ein Prüfungsvermerk erteilen. Das ist nicht ganz ein Bestätigungsvermerk. Das ist eine etwas andere Tiefe, die Prüfung haben wird, als jetzt bei der finanziellen Berichterstattung. Man spricht hier von so einer genannten Limited Assurance. Das ist das Prüfungsergebnis, was es dann gibt. Das ist also ein Prüfungsergebnis mit einer begrenzten Sicherheit. So ist es jetzt erstmal ausgestaltet. Wenn natürlich dieses Ziel einer uneingeschränkten, so sagen wir es dann ja eben, Bescheinigung nicht erreicht wird, dann ist natürlich schon davon auszugehen oder dann gibt es natürlich auch Konsequenzen. Und jetzt muss man eben unterscheiden, ist es eine Konsequenz für das Unternehmen ist es eine Konsequenz dann eben auch für die Geschäftsführung, sprich für Vorstand und Geschäftsführung. Und da wird es dann eben, natürlich kann man dann unterscheiden, einmal in finanzielle Konsequenzen, also in Form von Bußgelder, Ordnungswidrigkeit, die dann begangen wird, ist ja dann auch ein gesetzlicher Verstoß, wenn ich das eben nicht mache. Und natürlich, und das ist dann vielleicht sogar noch das viel, viel Größere, ist dann natürlich auch die Frage des Reputationsschadens. Denn das hat ja dann auch eine Außenwirkung. Und das ist natürlich dann eben entsprechend schon zu beachten. Dass man dann eben auch nicht in den Bereich kommt, dass dann irgendwie einem vorgeworfen wird, man macht dieses sogenannte Greenwashing, ja. Und die Strafen, die dann es gibt Bußgelder und es kann dann noch deutlich schärfer werden. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal so zur Einordnung. Auf jeden Fall so reinschreiben, was man will, oder auch gar nichts machen, das ist keine gute Idee.
Ja, das hört sich so an, genau. Also alle Geschäftsführungen sollten also jetzt die Ohren sehr weit aufmachen und dir zuhören. Lass uns doch mal ins Spezielle gehen. Also wir haben jetzt ja eher so auf so einer Metaebene gesprochen. Wenn ich jetzt ein Krankenhaus bin und ich möchte diese Daten erfassen, beziehungsweise ich möchte alles umsetzen, was von mir gefordert ist, Wen muss ich dabei involvieren? Was muss ich da alles erfassen? Kann ich irgendwelche Tools nutzen, um das zu machen? Wie sieht das in der Praxis aus? Hast du da so ein paar Tipps?
Ja, also ich glaube, der erste große Schritt ist ja erstmal festzustellen, bin ich betroffen? Das haben wir eben schon besprochen. Und jetzt ist es natürlich auch so, wir haben ja auch in Deutschland viele Krankenhäuser, die sind in Konzernstrukturen oder konzernähnlichen Strukturen, sind die aufgestellt. Und sich natürlich dazu fragen, bin ich mit allen Häusern drin oder bin ich mit ausgewählten Häusern drin, um erstmal zu wissen, von wem brauche ich denn dann im Zweifel nachher auch die Daten. Der zweite Schritt ist dann natürlich eben zu sagen, wo bin ich wesentlich, wo bin ich nicht wesentlich? Und dann kann man erstmal vereinfachend sagen, den nicht wesentlichen Teil kann man dann erstmal weglassen bei der Datenerhebung. Und dann geht es eben darum, welche Daten brauche ich denn jetzt? Und schon bei der Wesentlichkeitsanalyse ist es wichtig, sich zu fragen, wer sollte denn mit am Tisch sitzen, wenn wir darüber entscheiden, was ist wesentlich und was ist nicht wesentlich? Und ganz typischerweise sollte das natürlich jetzt nicht nur Forschung und Geschäftsführung sein, sondern in der Regel hat man irgendjemanden, der schon mit dem Thema Nachhaltigkeit vertraut und auch betraut ist, ne? Also so typischerweise Nachhaltigkeitskoordinator, Nachhaltigkeitsmanager. Und dann ist es natürlich ein wahnsinnig interdisziplinäres Thema. Ja? Also man wird nicht drum herum kommen, jemanden aus dem Personalbereich dabei zu haben, alleine wenn man an diese sogenannten Social Standards denkt. Ja? Wenn wir dann in den Umweltbereich gehen, dann gibt es vielleicht einen Energiemanager. Gibt es vielleicht bestimmte Ressorts, die sich um das ganze Thema Immobilien kümmern? Dann wird es Leute geben, die sich um das Thema Governance kümmern. Wir hatten eben schon mal Risikomanagement, Compliance Management. Es gibt vielleicht einen Antikorruptionsbeauftragten.
Hey, du hast uns jetzt ja Einblicke gegeben, was alles zu tun ist. Es klingt teilweise recht komplex. Wie gibt es denn Möglichkeiten, das zu vereinfachen? Gibt es da Tools für Systeme, Software, die einem hilft? Gib uns mal einen Überblick.
Ja, es ist so, dass es mittlerweile am Markt viele Softwareangebote gibt. Und ich glaube auch, dass eine frühzeitige Unterstützung durch eine Software hier durchaus sinnvoll ist. Ja, ich meine, man kann sicherlich beginnen und per Excel aufsetzen, weil nicht jeder wird eine Software direkt am Anfang haben. Und die sollte natürlich jetzt auch nicht das Showstopper sein, irgendwie ein Projekt später starten zu lassen, weil man noch keine Software hat. Aber die die Angebote sind vielfältig. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, welche Software brauche ich, die zu mir passt, die vielleicht auch zu den, ich sag mal, ERP-Systemen, also Systeme, die ich in der Finanzbuchhaltung habe oder die ich auch sonst im Unternehmen habe oder im Krankenhaus habe, dass sie zumindest dass ich Schnittstellen nutzen kann, dass da auch ein ordnungsgemäßer Auswahlprozess erfolgt und dass ich das mich auch frühzeitig Gedanken mache, dann auch wieder, ne, da interdisziplinär mit der IT-Abteilung, was habe ich, was kann ich irgendwo einfach integrieren und welche Anforderungen muss die Software auf jeden Fall mitbringen und welche sind vielleicht nice to have. Aber diesen Prozess nicht ans Ende zu setzen, sondern möglichst weit vorne damit zu beginnen, das scheint eben, oder nicht, das scheint so, dass das ist hilfreich, weil wie gesagt, die Anzahl der zu berichtenden KPIs, die ist hoch. Und ich glaube, auch wenn ich die Daten das erste Jahr schon in der Software habe, dann habe ich es natürlich fürs zweite Jahr und fürs dritte Jahr und auch für die Vergleiche, die ich dann ziehe, ja, und vielleicht auch das, was ich dann unterjährig mit diesen KPIs mache, auch in der Steuerung, habe ich es natürlich dann deutlich einfacher.
Das macht Sinn. Jetzt mal aus der Perspektive der Klinik nochmal gesprochen. Man berichtet also in der Software dann über die Ergebnisse. Kann man da denn reinschreiben, was man will? Kontrolliert das überhaupt jemand? Du hast es vorhin schon gesagt, ne? Also im Grunde wird es von einem Wirtschaftsprüfer extern nochmal beurteilt. Ist diese Person dann auch involviert bei der Erstellung oder kontrolliert die nur am Ende?
Ja, der Wirtschaftsprüfer darf natürlich bei der Erstellung nicht mitwirken, sondern der muss natürlich nachher unabhängig prüfen. Das heißt also, der ist maximal beratend, begleitend dabei. Aber er prüft natürlich, wie gesagt, zum Ende dann die Berichterstattung, die nicht finanzielle Berichterstattung, die sich dann entsprechend im Lagebericht niedergeschrieben ist. Und das macht er dann eben mit dieser, am Anfang mit dieser begrenzten Sicherheit und im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für den anderen Teil, also für den Jahres- und Lagebericht dann eben im finanziellen Teil.
Okay. Jetzt vielleicht nochmal zu den Aspekten, die gemessen werden müssen. Bestimmte KPIs sind ja relativ leicht nachvollziehbar, wie man die misst. Jetzt gibt es aber auch spezifische Aspekte zum Sozialen, zur Unternehmensführung, beispielsweise auch zu Menschenrechten. Wie kann man sowas überhaupt genau messen und dann auch berichten?
Ja, also ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn wir über das Thema Menschenrechte sprechen, da werden wahrscheinlich jetzt einige Krankenhäuser sagen, ja genau, die KPIs, die haben wir schon, weil wir ja schon über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz darüber berichten mussten. Ansonsten erstmal um diese Bandbreite der KPIs, dass man die mal hat und darüber irgendwo ein gutes Bild hat, macht es wirklich Sinn, diese ESRS, also diese 10 Stück plus 2, wirklich mal zu lesen, denn da stehen sie dann auch drin im Anhang, spätestens im Anhang, so dass man erstmal dieses Bild kennt. Ja. Aber wie gesagt, es wird neue Kennzahlen geben, auch zum Thema. Wir haben jetzt lange gehabt das Thema Frauen in Führungspositionen. Ja, hier geht es aber nochmal um weitere diverse Aspekte, die dort abzubilden sind, und die werden neu sein. Und deswegen heißt es da eben mit der Personalabteilung ins Gespräch gehen, gucken, was ist schon da, was müssen wir neu erheben. Deswegen kann da auch an der einen oder anderen Stelle eine Software helfen. Aber helfen tut immer erst das, wenn man einmal verstanden hat, was muss rein. Deswegen muss man einmal anfangen bei den ESS und bei dem Inhalt, der dort drin ist. Und das Gleiche gilt für den Governance-Bereich. Über Risikomanagementsysteme, Compliance-Management-Systeme, und die hat ein Krankenhaus eigentlich heute, wird es eben schon viele, viele Kennzahlen geben, die erhoben worden sind. Aber vielleicht müssen die Kennzahlen erweitert werden. Und da muss man sich dann eben entsprechend Gedanken zu machen, wo kriege ich sie her? Und wenn ich sie noch nicht habe, wer kümmert sich dann darum, sie in der nächsten Zeit zu erheben, ja, für die Zwecke dann der CSRD?
Eingehend auf das, was du eben gesagt hast, Krankenhäuser haben ja bereits verschiedenste Berichtspflichten und müssen natürlich viele Gesetzgebungen und Gesetze erfüllen. Wie schätzt du denn die Lage aktuell in den Krankenhäusern ein, bezogen auf genau das Thema, was wir jetzt heute besprechen? Also beispielsweise, gibt es in vielen Krankenhäusern bereits Nachhaltigkeitsbeauftragte? Ist das so oder ist es noch nicht so? Oder gibt es Unterschiede zwischen den Trägerarten, die du beobachtet hast? Einfach mal so eine Einschätzung zu: Wie ist die Lage? Wird das was mit der Berichterstattung?
Ja, also ich meine, es ist ein herausforderndes Thema und es ist ein komplexes Thema. Was ich wahrnehme, ist, dass jetzt in dem letzten Jahr ein großer Schritt erfolgt ist. Ja, ich glaube, so im letzten Jahr hat man gesagt, ja, wir haben das Thema erkannt, aber wir haben noch nicht wirklich Aktivitäten entfaltet. Das ist heute in 2024 anders, ja. Man kümmert sich drum, weil man weiß, der 1.1.2025, der ist nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und ich glaube auch, dass diese Konsequenzen eben, die dann daraus erfolgen, dass die keiner möchte. Ja. Jetzt ist es natürlich auch so, und da muss man, glaube ich, auch jeden Vorstand, jede Geschäftsführung verstehen, die Themen sind vielfältig. Ne? Also wir haben auch einen Personalmangel, wir haben eine bevorstehende Krankenhausreform, Finanzierungsthemen, und das sind sicherlich auch alles bedeutsame Themen. Aber das Thema Nachhaltigkeit hat eben Schritt nach oben gemacht und es ist auch heute jetzt wirklich auf der Agenda angekommen. Das heißt natürlich noch nicht, wenn es auf der Agenda angekommen ist, dass es auch gleich in die Umsetzung geht. Aber es sind eben in vielen Häusern ist jetzt, und auch das, was man so mitbekommt an Gesprächen, es haben sich Projektteams gebildet, die das Thema angehen. Und jetzt erstmal in diesen ersten beiden Schritten, Betroffenheit und Wesentlichkeit, dass man da zumindest mal sagt, Mensch, das sollten wir eigentlich bis Ende 24 abgeschlossen haben. Und das ist auch richtig. Denn die Berichtsperiode, die beginnt am 1.1.2025. Und alles, was ich dann erst später messen kann, dann muss ich eben den Zeitraum, den ich dann nicht messen kann, den muss ich irgendwo mit Schätzungen füllen. Dann kommen Ermessensspielräume rein. Das, glaube ich, macht es dann später alles komplexer. Deswegen ist auch der Appell, wirklich bis Ende 24 da diese Wesentlichkeitsanalyse abgeschlossen zu haben. Das ist ein Appell, das ist eine Empfehlung. Machen das jetzt alle Häuser schon? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich merke eben, dass bei vielen der Weg jetzt begonnen hat und dass sich wie auch diese Projektteams, dass die sich bilden, dass man sich organisiert und dass man sich Gedanken macht über diese ersten Schritte. Und das, finde ich, ist ein schönes Ergebnis, gerade auch jetzt im Vergleich zum Jahr 2023, 2022, wo das Thema nicht finanzielle Berichterstattung sicherlich ein bisschen mehr noch belächelt worden ist. Und das passiert heute nicht mehr.
Danke dir für deine Einschätzung erstmal. Wenn jetzt hier jemand zuhört aus einem Krankenhaus, was sich noch nicht so richtig vorbereitet hat auf all das, was auf uns zukommt, und du müsstest einmal zusammenbauen, die ideale Vorbereitung jetzt bis 2025, was man jetzt unbedingt noch tun sollte. Ein Punkt könnte ich jetzt wahrscheinlich schon mal vorhernehmen, nämlich ein Projektteam formen. Aber was sollte man darüber hinaus noch tun?
Ja, also ein Projektteam formen, wirklich Verantwortlichkeiten festlegen, durch die Geschäftsführung, Vorstand kommunizieren und es auch vorleben, dass das Thema ein wichtiges, dass es ein bedeutsames Thema ist. Dass es auch nicht nur, wenn wir über nicht finanzielle Berichterstattung gehen, um jetzt eine Reportingpflicht geht, sondern dass wir uns diesem Thema Nachhaltigkeit nicht entziehen, dass es eine Bedeutung hat für das Gesamtunternehmen. Und wenn man jetzt wieder den Fokus nimmt auf die CSRD, sich zu fragen, bin ich betroffen? Mit welchen Gesellschaften bin ich betroffen? Was sind meine wesentlichen Themen? Das sind die ersten, also sind, glaube ich, so, das eine ist so ein kommunikatives, kulturelles Themenkomplex und dann der zweite ist dann Betroffenheit und Wesentlichkeit, der geht dann schon stark jetzt eben in die CSRD rein und ist dann auch ein Thema, was wirklich dann auch zu operationalisieren ist, ja.
Sollten sich Häuser da auch frühzeitig Unterstützung suchen? Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten oder kriegen die meisten Häuser das vielleicht alleine hin?
Ich glaube, das müssen die Häuser für sich selbst entscheiden, ja. Und das heißt ja auch immer nicht, also Unterstützung ist ja auch ein großes Wort, ja. Ich kann mich eben partiell unterstützen lassen, ich kann mich in so einer Art Qualitätssicherung, Coaching unterstützen lassen. Oder gibt vielleicht auch einige Häuser, sagen, wir haben die Ressourcen nicht, wir brauchen jetzt erstmal wirklich eine große, eine umfassende Unterstützung. Ich glaube, eine Unterstützung kann immer helfen, gerade dann, wenn es darum geht, auch, ich sag mal, für das Thema nicht nur zu sensibilisieren, sondern vor allen Dingen auch eine Methodik vorzugeben. Ja, wie kommt man durch so ein Projekt? Wie strukturiert man das? Wie findet man gute Ansatzpunkte? Ich glaube aber auch, und jetzt auch aus der Beratersicht, oder auch aus der Prüfersicht zu sagen, es ist schon enorm wichtig, dass das Wissen ins Krankenhaus kommt, ja, dass man vielleicht am Anfang eine Unterstützung einholt, aber anschließend müssen die handelnden Personen, die verantwortlichen Personen, die müssen im Haus sein und das Wissen muss rübergehen. Und das kann dann sicherlich eine Hilfestellung sein. Vielleicht ist es auch manchmal wirklich dann eine sehr zielführende, aber ich sag mal, ohne Nachhaltigkeitsbeauftragten, Nachhaltigkeitskoordinator wird man auf die lange Sicht, glaube ich, nicht gut durch das Thema kommen, ja.
Und wie wäre deine Einschätzung, was wird die größte Herausforderung für die Kliniken jetzt gerade auch in der Anfangsphase und wie kann man die lösen?
Ja, ich glaube, vor diesem Hintergrund dieser Themenvielfalt, die wir eben schon mal besprochen hatten, ja, jetzt wirklich den Fokus zu setzen, ich sag mal, auch den Schalter irgendwann mal umzulegen, zu sagen, so, wir sind jetzt in einem Projekt und jetzt ist das wichtig und jetzt gibt's eben auch keine Ausrede mehr, da gibt's noch das Thema oder da gibt's die Zeit nicht dafür, dass man eben sagt, da sind Verantwortlichkeiten, da sind Rollen, da sind Aufgaben, die werden umgesetzt, die werden begleitet. Es gibt bestimmte Meilensteine und die dürfen eben auch nicht gerissen werden, sondern sie sind dazu gehalten zu werden und jetzt in diese Umsetzung zu kommen, das Thema nicht mehr aufzuschieben. Ja.
Das heißt, es bedarf im Grunde eines sehr ordentlichen, strukturierten Projektmanagements im Bereich Nachhaltigkeit. Wie so oft, also ob man jetzt über Digitalisierung spricht oder Nachhaltigkeit, man braucht Menschen, die sich dem Thema annehmen. Wer ist denn da im Krankenhaus am besten für geeignet?
Ja, also erstmal absolut, so ist es, ne? Es braucht ein stringentes Projektmanagement. Also wo das Thema Nachhaltigkeit aufgesetzt werden kann, man kann, glaube ich, an viele verschiedene Stellen denken. Jetzt für das erste Jahr oder die ersten Jahre, denke ich, ist es sinnvoll, dass die Finanzabteilung, Finanzbuchhaltung eine tragende Rolle einnimmt. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum? Die sind involviert in die finanzielle Berichterstattung. Das heißt, die kennen das, einen Lagebericht zu schreiben. Und dadurch, dass die nicht finanzielle Berichterstattung ja eben Teil des Lageberichts wird, sollte die Finanzabteilung meines Erachtens da jetzt erstmal eine herausragende Rolle spielen. Dass es interdisziplinär ist und dass ich eben Wege brauche, wie komme ich an die Informationen und von wem kriege ich sie im Haus, das ist unbenommen. Aber ich glaube, so wenn man so sagt, so dieser Penholder, ja, oder ja, wer hat die Verantwortung, da sehe ich schon den Finanzbereich, den Rechnungswesenbereich da jetzt in einer tragenden und in der führenden Rolle, ja.
Die werden sich freuen, wenn sie jetzt noch eine zusätzliche Aufgabe bekommen. Ist das ressourcentechnisch überhaupt realistisch?
Ja. Das wird wahrscheinlich auch, die Antwort ist mal so, ne? Ja. Aber man kann natürlich auch immer sagen, aus einer zusätzlichen Rolle oder aus einer zusätzlichen Verantwortung erwächst irgendwo auch mal eine Chance. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gerade auch im Nachwuchsbereich viele Mitarbeiter in den Krankenhäusern haben werden, die sagen, das Thema interessiert mich, das Thema reizt mich und die man dafür irgendwo auch motivieren kann und jetzt sich einem neuen Thema zu widmen. Und deswegen würde ich das auch jetzt auch in der Finanzbuchhaltung, die ja vielleicht manchmal ein schöneres Bild zeigt und manchmal irgendwo ein langweiligeres Bild, kommt da vielleicht auch nochmal dann raus und sagt, okay, wir beschäftigen uns mit einem neuen Thema. Man kann gestalten, man kann was aufsetzen. Und deswegen, wie gesagt, würde ich es als Chance sehen, auch junge Mitarbeitende zu binden oder auch neue Kolleginnen und Kolleginnen eben vom Markt her zu rekrutieren. Ja.
Finde ich eine gute Ansicht oder gute Herangehensweise. Jetzt nochmal komplett out of the box gedacht. Wir haben jetzt sehr viel über Regulatorik gesprochen und Anforderungen und Pflichten, aber jetzt andersrum quasi gefragt, wie sieht denn eigentlich ein möglichst nachhaltiges Krankenhaus aus? Ja, also was muss das denn eigentlich können? Und an welchen Stellen kann man denn nachhaltig sein im Krankenhaus?
Ja, Das ist wahrscheinlich eine perfekte Frage für einen Krankenhausmanager, aber ich versuche sie mal aus meiner Brille zu beantworten. Ich glaube, was bei dem Thema Nachhaltigkeit und wichtig ist, dass wir wirklich die komplette Wertschöpfungskette von einem Krankenhaus mal betrachten, ja. Da spielt ja nun der Patient auch eine bedeutsame Rolle. Und ich glaube schon, dass es den Patienten interessiert, in welches Haus gehe ich denn, wo werde ich denn behandelt? Und vielleicht mag es jetzt erstmal ein bisschen lustig anmuten, aber ich glaube, es ist es überhaupt nicht, ne? Zu sagen, was gibt's denn da nachher für ein Essen, ja? Ist das nachhaltig? Ist das biologisch? Vielleicht wird es nicht jeden interessieren oder ist es ökologisch, aber einige glaube ich schon, dass sie es danach auswählen. Ne? Oder wie ist das Krankenhaus gebaut? Ja, sind das kurze Wege, sind das lange Wege? Das sind alles Ansatzpunkte. Oder wahrscheinlich, wenn man jetzt mit einem Mediziner in einem Krankenhaus spricht, der wird sagen, naja, ein Operationssaal, wie belege ich den? Ne? Wie kann ich das irgendwie energieschonend, ressourcenschonend machen? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ansatzpunkte, plus dann die ganzen Geräte, die im Krankenhaus benutzt werden. Also das ist zum ja, zu dem Thema der nachhaltigen Verankerung der Nachhaltigkeit, wie es ganz, ganz viele Ansatzpunkte gibt. Und da spielt der Patient eine Rolle. Da spielen natürlich auch die Mitarbeitenden eine Rolle. Und ich glaube eben auch, und da geht nochmal auf das Thema Gewinnung von Nachwuchs ein, auch die interessieren sich dafür. Ne? Ist mein Arbeitgeber nachhaltig? Ist das nur eine Worthülse? Wird nur etwas veröffentlicht, weil etwas veröffentlicht werden muss? Oder sind da auch Maßnahmen dahinter, hinter denen die Verantwortlichen eben stehen, die eben auch weiterentwickelt werden und die auch irgendwo gemonitort werden? Ne?
Ja, finde ich gut. Nachhaltige Nachhaltigkeit, das finde ich auch, das hat mir jetzt richtig gut gefallen. Vielleicht nochmal, wir sind ja schon relativ fortgeschritten in der Folge. Gibt es auch Verlierer bei dieser ganzen Thematik? Also Gewinner gibt es aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ein Gewinner ist die Umwelt im besten Fall. Und ein Gewinner sind vielleicht auch die Menschen, die davon profitieren, dass die Umwelt dass wir uns nachhaltiger verhalten. Gibt es auch Verlierer bei der ganzen Thematik?
Ich würde sagen, nein. Man kann natürlich vielleicht mal drüber nachdenken, ist jetzt der Verlierer vielleicht der es finanzieren muss? Ja, denn jetzt ist die Frage, wo kommt das Geld her? Es ist ja jetzt nicht, wir haben eine duale Finanzierung. Es müsste ja, also wie hat aus den Betriebsausgaben das zu finanzieren, das ist ja nicht vorgesehen. Und wie kann man vielleicht auch jetzt dann in weitergedacht, vielleicht auch mal, dass es Fördermittel geben wird für diese Thematiken. Das ist ja alles denkbar und das wird wahrscheinlich auch so kommen. Aber das könnte man natürlich erstmal sagen, dass irgendwo so das Haus der Verlierer ist, was jetzt, glaube ich, überspitzt ist. Ne, aber indem man sagt eben, es ist keine Finanzierung dafür vorgesehen, sondern es muss jetzt irgendwo erstmal so aus den Mitteln gestemmt werden, die da sind. Aber so, wenn wir jetzt von Personen sprechen oder von Themen sprechen, dann würde ich sagen, gibt's da keine Verlierer, da kann es nur Gewinner geben, ja.
Sehr gut, gefällt mir. Gut. Wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen und wir haben uns überlegt, zum Ende der Folge fassen nicht wir zusammen, sondern wir geben nochmal die Möglichkeit, unserem Gast das Ganze zusammenzufassen. Also jetzt nicht das gesamte Gespräch logischerweise, sondern die Möglichkeit ist jetzt nochmal das zu sagen, was aus deiner Sicht die wichtigsten Botschaften sind, die du setzen willst beim Thema Nachhaltigkeit, insbesondere in Krankenhäusern. Also das wäre jetzt deine Möglichkeit dazu, das nochmal zu sagen.
Ja, also die CSRD und die Berichtspflichten, sie stehen so gut wie fest. Ja, also es ist jetzt irgendwo Zeit zu handeln. Es ist, glaube ich, auch Zeit, die Chancen zu nutzen, die mit dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung einhergehen. Nicht mehr zu lange zu warten, Verantwortlichkeiten zu definieren, Rollen zu geben und vor allen Dingen eben auch das Zeichen zu setzen von der Geschäftsführung, von den Vorständen, dass das Thema eine Bedeutung hat, dass es eben ja, auch zu einem Wechsel führt, zu einer Transformation führt, dass es ein schönes Projekt sein kann, dass es schön eben auch Anstoß, das Thema Nachhaltigkeit jetzt über reine regulatorische Pflichten und Berichterstattungspflichten ins Unternehmen zu bringen und auch viele Mitarbeiter an diesem ganzen Thema partizipieren zu lassen. Denn das, glaube ich, das Thema wird angenommen, wenn ich das in schöne Projekte packe und eben auch sage, das machen wir jetzt nicht nur, weil wir es machen müssen, sondern wir machen es, weil wir davon wirklich auch vom Innersten her überzeugt sind, dass wir die Verantwortung tragen für nachhaltiges Handeln.
Sehr gut. Vielen lieben Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit so vielen wertvollen Inhalten versorgt hast. Ich glaube, da steckte ganz viel drin, auch zum Mitnehmen.
Vielen Dank, Tobias, für das Gespräch.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Dr. Tobias Krieg für Moderation und das Kompetenzcenter Audiovisuell für Produktion, Schnitt und Cover. Das Krankenhaus der Zukunft ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.